OM Online Podcast. Der Thementalk für das Oldenburger Münsterland.
Kaum eine Branche ist im Oldenburger Münsterland noch immer so stark vom Hochwasser betroffen wie die Landwirtschaft. Vielen ist die Wintersaat abgesoffen, auf einigen Ackerflächen steht weiterhin das Wasser.
Und während die Landwirte sich auf der einen Seite gerade mit den jüngsten politischen Entscheidungen beschäftigen, benötigte es während der Hochwasserbekämpfung ihre Schlepper für die Deichsicherung. Doch welche Perspektiven bleiben eigentlich, wenn nicht geerntet oder gesät werden kann?
Wie steht es in dieser Krisensituation mit politischen Vorgaben? Und können sich die Landwirte künftig vor ähnlichen Ereignissen schützen?
Über diese und weitere Fragen sprechen wir in der heutigen Folge mit Landwirt Jan Bischoff aus Löning. Mein Name ist Kaschen Duzat.
Und ich bin Tobias Thomas. Und damit herzlich willkommen zum OM Online Podcast.
Einfach schnell informiert mit der neuen E-Paper-App der Münsterländischen Tageszeitung und der Oldenburgischen Volkszeitung. Genießen Sie einen hervorragenden Lesekomfort. Lassen Sie sich Artikel einfach vorlesen oder lösen Sie täglich knifflige Sudokus und Kreuzworträtsel. Die neue zukunftsweisende E-Paper-App der OM Medien. Jetzt auf Mein OM Online oder in Ihrem App oder Play Store.
Und wir sind zu Gast in Huckelrieden bei Löning, zu Gast bei Jan Bischoff auf seinem Hof. Er betreibt hier Ackerbau und Geflügelmast. Moin, Herr Bischoff.
Ja, moin zusammen.
Herr Bischoff, Sie haben uns vorhin herumgeführt. Sie bewirtschaften hier auf Ackerflächen knapp 100 Hektar Ackerland. Davon sind 20 bis 21 Hektar betroffen. Ja, was bedeuten denn diese Überschwemmungen für Ihre Winterernte?
Ja, ich habe im letzten Herbst etwa 50 Hektar Getreide und Raps angesät. Davon sind, wie gesagt, etwa 20 Hektar so geschädigt, dass ich diese Flächen umbrechen muss, beziehungsweise eine weitere Frucht ansäen. Andere Flächen sind teilbetroffen, wo dann gewisse Flächen überschwemmt wurden, die ich dann Teilstücke nachsäen werde, beziehungsweise, aber das weiß ich im Moment noch nicht. Das muss man abwarten, wie der Wetterverlauf die nächsten Tage wird, beziehungsweise wie es weitergeht mit dem Regen. Zurzeit ist wieder Regen angesagt und ich rechne damit, dass wir erstmal einfach nur abwarten können, bis das Wasser so weit abfließt, dass wir auch die Flächen wieder befahren können und dann weiter bearbeiten.
Sie haben jetzt gerade erzählt, 20, 21 Hektar sind betroffen. Wie ist denn aktuell die Situation jetzt auf den Äckern?
Ja, aktuell ist ja wieder Regen angesagt. Die Böden sind unheimlich voll und gesättigt mit Wasser. Gerade auf Böden, die nicht durchlässig sind, wo es Lehmanteile drin sind, ist es doch sehr nass zurzeit. Ich habe natürlich auch Flächen, die etwas höher liegen, die wasserdurchlässiger sind, wo dann der Bestand doch recht gut sind. Aber gerade auf Grenzstandorten, die etwas niedriger liegen, ist der Boden sehr voll. Und weitere Niederschläge würden den Wasserstand natürlich noch wieder hochdrücken. Zurzeit ist der Wasserstand der Hase deutlich wieder angestiegen, sodass auch Flächen wieder überschwemmt werden, weil eben neben Flüsse oder Gräben nicht abgepumpt werden.
Ich habe ja schon erwähnt, wir sind hier in Huckelrieden bei Löning und Sie haben jetzt gerade die Hase angesprochen, das ist hier das Einzugsgebiet. Nehmen Sie uns doch mal mit kurz hier auf Ihre landwirtschaftlichen Flächen. Was sind das für Flächen? Wie verhält sich das hier mit der Überschwemmungsgefahr?
Die letzte große Überschwemmung, ist über 40 Jahre her. Seitdem sind kleinere Überschwemmungen hier auf einigen Flächen gang und gäbe. Wir rechnen jedes Jahr damit, dass Nebenflüsse oder kleine Gräben überschwemmt werden. Das ist aber nicht weiter tragisch. In diesem Jahr war es natürlich extrem. Das fing ja auch im Herbst schon an, weil wir da in extreme Niederschläge hatten. Das deutete sich an, die Böden waren im Herbst schon gesättigt, sodass wir auch die Winterfrucht oder das Getreide nur schwer in den Boden bekamen, beziehungsweise nicht ideal. Mein Betrieb hat, wie gesagt, auch viele Flächen, die etwas höher liegen, wo der Bestand sehr gut aussieht, aber eben auch rund um den Hof befindet sich das Bühnenbachtal, wo auch Berufskollegen von mir Flächen haben, die in der Regel im Winter sehr nass sind. Und das sind eben Grenzstandorte, wo ich nicht jede Frucht anbauen kann. Das ist mit Wintergetreide ein bisschen Lotteriespiel, beziehungsweise in 8 von 10 Jahren geht es gut und in 2 Jahren geht es eben nicht gut, wo dann die Überschwemmung so viel Schäden anrichtet, dass ich im Schnitt der Jahre dann auch im Frühjahr auch mal eine Fläche umbrechen muss.
Das heißt, Sie leben mit dem Wasser, am Wasser mit dem Wasser und rechnen die Überschwemmung ja quasi mit ein, wie Sie gerade erklärt haben. Aber so eine Überschwemmung einmal in 40, 50 Jahren, das ist ja wirklich eine völlig andere Situation. Was bedeutet das denn wirtschaftlich, der Ernteausfall, den Sie jetzt befürchten müssen?
Ja, in normalen Jahren ist der Ernteausfall recht geringfügig. Natürlich jetzt kommt in diesem Jahr das Extreme dazu, dass wenn über 20 Hektar überschwemmt sind und die ich nicht weiter nutzen kann, kommen natürlich auch Kosten auf mich zu. Die Einsaat ist quasi da weg. Ich habe meine Arbeit gemacht. Der Schlepper fährt auch nicht mehr ohne Diesel. Also die Kosten sind einfach da. Man kann natürlich sagen, wenn das alle 20, 30 Jahre mal vorkommt, dann kann man damit leben. Aber wenn natürlich die Wetterextreme in Zukunft häufiger vorkommen, gerade so im Winter mit Überschwemmungen auf den Feldern, dann ist es natürlich schwierig. Aber ich rechne damit, dass es jetzt in diesem Jahr auch eine einmalige Geschichte erstmal für die nächsten Jahre war.
Rechnen Sie denn damit, dass Sie den Schaden in irgendeiner Form ersetzt bekommen oder dass Sie da Unterstützung von Seiten des Landes, des Bundes erhalten?
Ja, ich habe gehört, dass eventuell Ausgleichshilfen gezahlt werden für Härtefallbetriebe. Versicherungen gibt es für solche Flächen meines Wissens nicht. Flächen kann man höchstens gegen Hagel versichern, aber Überschwemmung wäre mir neu. Aber es wäre natürlich ratsam, dass man, wenn man es vernünftig dokumentiert hat, so wie ich das jetzt auch gemacht habe, dass man die Flächen fotografiert hat, beziehungsweise auch die Aussaat dokumentiert hat, dass da von Seiten vom Landvolk, beziehungsweise von den Behörden ein Entgegenkommen den Landwirten kommt, so dass man finanziell nicht ganz alleine gelassen wird. Das wäre natürlich wünschenswert. Vor allen Dingen für Betriebe, wo die weitere Richtung ein Haseverlauf, wo dann auch der Deich gebrochen ist, da ist doch wirklich großflächiger Schaden entstanden, die auch jetzt teilweise noch wieder ganz unter Wasser stehen. Und da sollte man doch, oder kann ich nur appellieren an die Vernunft, dass da Ausgleichszahlungen bzw. Entgegenkommen der Landwirte bereitet wird.
Ja, also das Hochwasser hat Sie ja unmittelbar betroffen. Wie war das denn überhaupt für Sie, als die Meldung kam, dass eben ein Hochwasser drohen würde, gerade auch mit der Nähe zur Hase?
Ja, das Hochwasser war ja kurz vor den Feiertagen und wir waren natürlich auch schon, weil wir die Hase gut kennen, in Alarmbereitschaft, weil eben die Meldung kam, dass das Wasser eben höher steigen würde. Und daraufhin habe ich, weil ich eben Vorsitzender auch des örtlichen landwirtschaftlichen Vereins hier bin, einen Anruf bekommen von unserem Bürgermeister und der hat gebeten, dass wir als Landwirte dann eventuell mithelfen sollten. Daraufhin haben wir eine WhatsApp-Gruppe gegründet und so, dass jeder immer informiert war über den Sachstand des Haseverlaufs bzw. der Pegelstände. Insgesamt hat die Zusammenarbeit sehr gut geklappt mit der Stadt, mit der Feuerwehr, mit dem THW. An dieser Stelle kann ich mich nur bei allen Helfern und Helferinnen bedanken, dass alles so reibungslos geklappt hat bzw. Schlimmeres verhindert wurde.
Also dann nochmal zur Erklärung, da haben Sie quasi geholfen, die Hase einzudämmen und da waren auch Ihre Schlepper unter anderem gefragt. Aber wie war das denn jetzt aus privater Sicht, also auch bezogen auf den Hof? Haben Sie da irgendwelche Vorkehrungen getroffen oder ist das eher nicht möglich gewesen?
Speziell für meinen Hof habe ich die Sache quasi auf mich zukommen lassen. Mein Vater ist ja auch, der hat damals das große Hochwasser vor 40 Jahren mitgemacht. Und man kann natürlich in dem Moment auch nicht viel vorbereiten oder so. Man kann nur hoffen, dass es alles gut geht. Und heutzutage sind die älteren Hofstellen so hoch gebaut, dass es in der Regel auch mit dem Hochwasser gut gehen wird. Schwieriger wäre es natürlich geworden, wenn der Bühnenbachdamm bzw. der Hasedamm gebrochen wäre, dann wäre das Szenario anders gewesen. Aber ich hatte bis dahin immer die Hoffnung, dass es irgendwie gut gehen wird. Und so ist es auch gekommen, Gott sei Dank.
Und wie sah es dann hier aus? Also war Wasser knöchelhoch auf den Feldern oder wie muss man sich das hier vorstellen, wenn man jetzt bei Ihnen, wir sitzen in der Küche, hier aus dem Fenster auf Ihre Äcker schaut?
Ja, es war so, dass quasi die Nebenbäche bzw. die Nebengräben alle überflutet wurden und wir dann teilweise auch Flächen, die etwa knietief, also 50, 60 Zentimeter ganzflächig überflutet waren. Allerdings war das Wasser nur bis ca. 100 Meter an den Hofgebäuden dran. Also wir hatten noch ein bisschen Luft hätten wir noch gehabt. Ja, aber man hat natürlich dann doch schon Sorge, wenn irgendwo was bricht. Und dann kann es natürlich so kommen, dass es wirklich sehr hoch kommt. Und dann geht es an die Gebäude und dann geht es auch an extreme Schäden.
Und wie kann sich der Landwirt dann überhaupt darauf vorbereiten? Also gibt es zum Beispiel vielleicht irgendeine Saat, die dem Ganzen Widerstand leistet oder die eben dieses Wasser, diese Wassermengen aushalten würde? Oder ist das unrealistisch?
Über längere Zeit ist es natürlich schwierig, dass eine Saat sowas aushält, weil der Boden einfach so verschlemmt, dass der Boden nicht mehr atmet und die Wurzeln dann, die Pflanzen dadurch unter dem Wasser ersticken. Das Einzige, was ein Winterweizen, der kann es etwas länger aushalten wie eine Wintergerste oder da gibt es, aber wenn eine Fläche vier Wochen unter Wasser steht, ist da keine Chance, denke ich. Also.
Wie sind Sie denn in der Vergangenheit mit solchen, jetzt vielleicht nicht kniehohen Überschwemmungen umgegangen, aber mit generell Wasser auf den Feldern oder auch leichten Überschwemmungen?
Wir haben bei uns Böden, die, vorhin hatte ich das schon gesagt, teilweise auch ein bisschen lehmig sind. Aber in der Regel sind wir froh, wenn es bei uns mal regnet. In den letzten Wintern war es eben so, dass wir genügend Wasser hatten in den Wintern, aber nicht zu viel. Und so hatte man dann auch relativ geringe Schäden. Eher machen die Schäden uns zu schaffen, die wir dann im Sommer haben durch Dürreperioden. Also da ist der Schaden doch dann deutlich größer, als wenn man quasi die fertige Ernte auf dem Halm stehen hat. Und wenn dann über mehrere Wochen kein Niederschlag fällt, dann sind die Schäden für uns viel größer als durch Regen oder Niederschläge.
Dann schauen wir doch mal auf den Sommer. Was bedeutet dieses Winterhochwasser, was ja... Wir waren ja vorhin auch auf ihren Äckern, was ja immer noch zu spüren ist und zu sehen ist. Was bedeutet das Ganze für die kommenden Aussaaten und Ernten in diesem Jahr?
Ja, ich werde jetzt natürlich diese Flächen, die jetzt neu angesät werden müssen, wahrscheinlich mit entweder mit Sommergetreide oder mit Mais bestellen. Das muss ich dann entscheiden, wie wir es machen. Und dann hoffe ich, dass zum Beispiel der steigende Grundwasserspiegel jetzt auch die Felder jetzt ein bisschen mit Wasser gesättigt hat, so dass wir eventuell dann auch für dieses Jahr jedenfalls mit einem höheren Grundwasserstand zu rechnen haben, so dass wir auch gerade auf den leichten Standorten da eine bessere Wasserversorgung haben.
Aber irgendwelche negativen Auswirkungen befürchten Sie nicht, sprich Bodenerosion oder Verschmutzung durch Wasser, was irgendwelche Verunreinigungen auf die Felder jetzt getragen hat?
Nee, also das denke ich, das wird nicht so sein. Wir haben ja hier relativ flaches Gebiet. Das Wasser kommt langsam und geht auch langsam wieder. Und das ist eben verunreinigend durch irgendwelche anderen Wasser, die dazugekommen sind. Das war in der Regel alles Regenwasser. Da habe ich keine Bedenken deswegen.
Ja, im Zuge der Auswirkungen des Hochwassers wird jetzt ja aktuell in der Politik oder auch gerade unter anderem in der Landwirtschaft viel diskutiert, dass die EU-Vorgabe der Fruchtfolge vielleicht ausgesetzt werden soll in solchen Extremfällen. Wie stehen Sie dazu? Also wieso ist es auf Seiten der Landwirte logisch, dass eben die Fruchtfolge vielleicht mal aussetzt? Oder wie ist es generell hier? Also was ist Ihre Meinung dazu?
Ja, jeder Landwirt kennt seine Flächen, glaube ich, am besten. Und die Vorgabe, dass man auch im Maisanbau, bei Monokulturen, zum Beispiel für Biogasanlagen, Fruchtfolgen einsetzt, halte ich für gewisse Flächen auf jeden Fall nicht für richtig. Es gibt eben Flächen, da sind wir vorhin ja auch gewesen, haben uns die geguckt, die einfach nur zu bearbeiten sind von April bis Oktober. Und da ist in den Fällen quasi einfach nur eine Maisaussaat möglich. Es wurde ja vorgeschrieben, dass man dann auch diese Flächen nur, um diese Fruchtfolge einzuhalten, mit Wintergetreide oder Ähnliches besät oder pflanzt. Halte ich für gewisse Flächen nicht für richtig. Es ist ja quasi eine Ressourcenverschwendung, wenn ich jetzt das Saatgut und habe vielleicht meinen Dünger drauf oder musste vielleicht noch eine Pflanzenschutzmaßnahme machen. Und wenn das im Winter dann nichts wird. Die Kosten sind eben da, auch für den Landwirt. Und da wäre es doch sinnvoll, wenn man da für gewisse Flächen diese Fruchtfolge aussetzt. Auf anderen Flächen, breitflächig, sehe ich die Fruchtfolge natürlich als sehr wirksam bzw. gut für den Boden. Das macht auch jeder Landwirt, um auch möglichst Bodenstruktur bzw. Bodenleben zu fördern. Gerade so, dass man ab und zu eine vernünftige Zwischenfrucht anbaut, ist doch für das Bodenleben sehr förderlich. Wie gesagt, das Schlimmste sind eben diese Grenzstandorte, wo eben eigentlich nur ein vernünftiger Maisanbau stattfinden kann.
Wie ist es denn jetzt mit dem Grundwasserspiegel? Also der ist ja aufgrund des Hochwassers gestiegen. Im Sommer, da haben wir gerade schon mal kurz angeschnitten, ist ein häufiges Problem, dass die Sommer eben so trocken sind, dass die Ernte dann verdirbt. Haben Sie jetzt Hoffnung, dass aufgrund des gestiegenen Grundwasserspiegels vielleicht der Sommer weniger von Dürre betroffen sein wird?
Ja, das ist meine Hoffnung. Wir haben im letzten Jahr über 1100 Liter Millimeter Niederschlag hier bekommen. In normalen Jahren haben wir, glaube ich, so um die 700 bis 750. Und von Experten wurde immer gesagt, wir müssen mindestens 200 Liter je Quadratmeter aufholen, um den Grundwasserstand wieder anzuheben. Meine Hoffnung ist natürlich, dass wir jetzt nicht nur auf den tiefen Flächen, sondern auch auf den höheren Flächen den Grundwasserspiegel wieder angehoben haben, so dass wir dann auch jetzt für die nächste Ernte mit einer höheren Wasserversorgung planen können. Das weiß man natürlich nicht. Es kann natürlich auch sein, dass wir jetzt ab März, April wieder eine Trockenzeit bekommen. Und dann kann es sein, dass es im Mai, Juni schon wieder zu trocken wird hier. Das ist eben das Phänomen der Wetterextreme, die wir auch in den letzten Jahren ja gehabt haben. Entweder lange Dürreperioden oder auch lange Regenperioden. Das wird sich wahrscheinlich die nächsten Jahre vermehren.
Genau, das heißt im Umkehrschluss im Sommer zu wenig Wasser, im Winter zu viel Wasser. Für die Landwirte gehe ich jetzt mal als Laie von aus ein massives Problem. Wie stellt man sich darauf ein, jetzt auch vor dem Hintergrund dieser Überschwemmung? Was nehmen Sie für zukünftige Szenarien daraus mit? Kann man sich da überhaupt darauf einstellen oder wieder nur resignieren und hoffen, dass das Beste am Ende doch noch irgendwie rauskommt?
Ja, wir versuchen ja schon seit Jahren, das wird auch auf allen Feldbegängen und so weiter gepredigt, standortbezogen anzusäen, sortenbedingt. Da Sortenwahl ist ganz wichtig. Ein Winterweizen muss nicht unbedingt auf einem Sandboden stehen. Ein Raps muss auch nicht unbedingt auf einem Sandboden stehen. Da muss man bodenspezifisch Aussaat betreiben. Und dann kommen wir wieder an den Punkt mit der Fruchtfolge, die ich vorhin schon gesagt habe. Jeder Landwirt kennt seine Flächen am besten, die über Generationen schon bewirtschaftet werden von den Höfen. Und dann sollte man dann auch dem Landwirt seine Arbeit machen lassen und Äcker bestellen, so wie der Landwirt es meint. Ansonsten kann man da natürlich wenig machen. Man weiß nicht, wie das Wetter wird und man ist einfach vom Wetter abhängig. Es ist ein bisschen Lotteriespiel.
Aber besorgt Sie das? Also auch mit Blick auf, es ist ja ganz knallhart, ein wirtschaftlicher Faktor für Sie, ein finanzieller Faktor. Wenn jetzt der Sommer eine totale Dürre wird, trotz des Wassers, was wir jetzt haben, wie blicken Sie da in die Zukunft?
Ja, natürlich habe ich auch ein bisschen Bedenken. Man denkt natürlich auch über eine Berechnung nach oder dass man so ein bisschen für solche Szenarien besser aufgestellt ist. Aber andererseits übersteigen die Kosten dann meistens den Ertrag, weil ich auf einem normalen Getreidefeld die Beregnungskosten einfach zu hoch sind und dafür wird sich's dann nicht lohnen. Sicherlich macht man nicht Gedanken, aber in Wirklichkeit muss man immer denken, ja, es soll noch wohl ein paar Jahre gut gehen und man muss einfach ein bisschen Glück haben und
Ich würde jetzt sagen, schauen wir mal auf den Sommer, wie der wird. Wir drücken die Daumen, dass es nicht zu heiß wird und nicht zu trocken wird. Und vielen Dank, dass wir heute hier bei Ihnen sein durften und dass Sie uns auch über Ihre Felder geführt haben.
Ja, ich bedanke mich auch. Hat Spaß gemacht.
Vielen Dank, Herr Bischoff.
Gerne.
Und das war es auch schon wieder für diese Woche. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Wenn nicht oder wenn ihr Anregungen habt, dann schreibt uns doch gerne eine E-Mail an redaktion@om-medien.de. Mein Name ist Kaschen Putzert.
Und ich bin Tobias Thomis und wir hören uns beim nächsten Mal.